Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns gerade im Themenmonat Oktober und es geht um die Frage, brauchen wir eigentlich noch eine Hierarchie? Der Themenmonat heißt Hierarchie AD. Und genau deshalb habe ich heute einen Gesprächspartner, nämlich Gebhard Borg. Er hat ein Motto und dieses Motto lautet Betriebswirtschaft mit Menschen. Eigentlich zwei Stichworte, die relativ nah beieinander stehen sollten, in der Realität vielleicht sich gegenseitig ausschließen. Und genau deshalb hat er ein Buch geschrieben, nämlich das Buch heißt Chef sein? Fragezeichen, lieber was bewegen? Ausrufezeichen. Warum wir keine Führungskräfte mehr brauchen. Er passt also perfekt in diesen Themenmonat hinein und sein Buch erscheint am 19. Oktober im Handel. Alles dazu, alles zu ihm in den Shownotes, genauso wie zum Sponsor des Themenmonats Oktober, nämlich bigleap.de. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, Oliver Leisse, ein langjähriger Freund, Podcast-Kollege, Trendforscher, hat ein Zukunftsinstitut und Big Leap hilft Unternehmen, KMUs dabei, den Sprung in die Zukunft zu schaffen. Es wird viel analysiert, es gibt Strategien, Innovationen, er ist in einem sehr engen Sparring. Schaut einfach auch hier mal rein, alles dazu in den Shownotes. Ansonsten darf ich jetzt sagen, ganz viel Spaß, ganz viel Freude und hier kommt jetzt das Gespräch mit Gebhard Borg. Du hast ganz am Anfang mal gesagt, du lebst in einer Bubble.
Ja.
In was für einer Bubble lebst du?
Ich lebe in der Bubble, in der die eigene Existenz nicht im Widerspruch zum Berufsleben steht.
Okay, das ist mal eine Aussage, da muss man drüber nachdenken. Also die eigene Existenz steht nicht im Widerspruch zur Arbeit.
Man könnte es so ausdrücken, ich muss meinen Arbeitsfrust nicht über Freizeit kompensieren.
Okay.
Also ich denke, die 90%, von denen du sprichst, da gibt es ganz, ganz viele, die ein permanentes Frustniveau im Arbeiten haben.
Ja.
Und die auch deswegen Karriere machen und auch ein höheres Einkommen generieren müssen, um sich eine Freizeit leisten zu können, die sozusagen diesen permanent anstehenden Frustrationslevel kompensieren zu können. Mhm. So, ich lebe und arbeite in einer, jetzt gibt's natürlich, davon gibt's natürlich Ausnahmen. Es gibt jetzt einfach Menschen, die gibt's seit jeher, die lieben, was sie tun. Mhm. Ja, und die haben das auch nicht. Mir geht es aber darum, dass ich die Arbeitsgesellschaft als krank diagnostiziere, weil ich sage, viele Arbeitnehmer sind in einem Zwangsverhältnis. Also sie können, egal was sie arbeiten, sich von diesem Frust nicht befreien.
Also so. Sie wechseln den Job,
sie wechseln das Thema, an dem sie arbeiten und so weiter. Und sie kommen doch wieder zurück in die Struktur, die sie frustriert.
Also ist die Struktur schuld.
Genau, das ist so meine Idee, meine These ist, wir haben uns eine Struktur geschaffen, ich sage auch, wir haben sie künstlich geschaffen, es ist keine naturgegebene Struktur, sondern wir haben eine künstlich geschaffene Struktur, die uns davon abhält, bis zu einem bestimmten Niveau, das ist bei allen Menschen unterschiedlich, das ist sehr individuell, unser Leben im Arbeiten als sinnvoll zu empfinden. Also die sozusagen den Sinn unseres Lebens abspaltet, die uns löst von unserem Sinn, von unserer Sinnerfüllung im Leben, weil wir arbeiten müssen. Und weil wir in einer Struktur arbeiten müssen, die überall da ist, die schon da ist, wenn wir kommen. Also da gehen wir noch in die Schule und haben noch gar nicht gemerkt, dass es schon in der ersten Klasse angefangen hat, die Struktur.
Ist es die Hierarchie?
Die Hierarchie ist zumindest das Hindernis, das man überwinden muss, will man in die andere Welt. Und es ist nicht die Hierarchie als Gesamtbegriff, sondern es ist die formale Hierarchie. Mhm. Es ist die Hierarchie, die auf dem Papier steht.
Ja.
Da gibt es das Papier und es sagt, der Lehrer ist der Chef und du bist der Schüler.
Und da gibt es einen Schulleiter.
Und da gibt es einen Schulleiter.
Kultusminister.
Und da gibt es einen Kultusminister und da gibt es das Kultusministerium und das irgendwie ein Amt gibt es zwischendrin irgendwie auch noch, wo sich dann Eltern beschweren können. Dann gibt es den Schulrat und das alles. Genau. Schon in der ersten Klasse, also im Kindergarten tatsächlich noch nicht. Im Kindergarten beschäftigen sich Erzieherinnen oftmals noch mit uns als Menschen und nehmen sich da Zeit dafür und stellen Unterschiede zwischen uns fest und stellen fest, dass manche Kinder erst krabbeln und dann anfangen zu reden und andere Kinder erst reden und dann anfangen zu krabbeln und so Zeugs.
Alles ist okay.
Im Kindergarten ist noch vieles okay.
Ja.
Da ist noch, dann kommt die Vorschule. Und bei der Vorschule fängt es dann zum ersten Mal an mit so Aussagen wie, wir müssen an einen Punkt kommen, wo du lernst, dass du Deutsch machst, wenn du Deutsch hast und Mathe machst, wenn du Mathe hast.
Ja.
Und wenn dann das Kind fragt, warum?
Steht auf dem Stundenplan.
Dann haben wir das Papier, das formal sagt, was ist. Und wer setzt den Stundenplan durch? Der Lehrer. Dann haben wir die Position, die die Formalität wahrnimmt und sagt, was angesagt ist. Und ab dann sind wir in dieser Struktur. Und das Faszinierende ist, dann kommen wir nie mehr raus. Also da muss man ganz schön strampeln, wenn man wieder raus.
Ist das so?
Für die allermeisten Menschen, würde ich
sagen. Bist du noch in irgendwelchen Strukturen?
Natürlich bin ich in Strukturen. Mhm. Also ich bin tatsächlich auch in ganzen vielen Hierarchien und tatsächlich auch immer noch in formalen Hierarchien. Mhm. Mein großes Ding ist, dass ich das Glück habe, das bewusst in der Zwischenzeit zu leben. Mhm. Und verschiedene formale Hierarchie-Dinge als weiterhin sinnvoll zu empfinden, wie zum Beispiel das Grundgesetz und tatsächlich auch die Straßenverkehrsordnung.
Ja. Finanzamt.
Aber auch das Finanzamt. Also ich bin tatsächlich einer von denen, die sagen, ihr wisst gar nicht, wie schlecht es euch geht, wenn wir das nicht hätten. Ja, also das wäre viel, viel schlimmer als das, was wir haben. Obwohl ich die Dummheit in der Formalität deswegen nicht entschuldigen will. Ja. Aber das zum Beispiel nehme ich mir auch das Recht heraus, mich über die Formale hinwegzusetzen. Also ich nehme mir das Recht heraus, wenn ich glaube, es ist korrekt, in der Stadt oder im Ort 55 zu fahren und nicht Schlag 50 und solche Sachen. Das nehme ich mir heraus, wo ich eben sage, ja, die grundsätzliche Orientierung der Formalie erkenne ich an und ich erkenne absolut an, wenn mich ein Polizist blitzt und rausnimmt, ich bin keiner, der über seinen Strafzettel irgendwie muss, sondern dann zahle ich halt. Ja? Da diese formale Hierarchie erkenne ich an, akzeptiere ich, halte ich für sinnvoll, passt. Was ich nie geschafft habe, war formale Hierarchie innerhalb von der Firma anzuerkennen. Also, dass es irgendjemanden gibt, der sich nicht mit mir auseinandersetzen muss, nur weil es ein Papier gibt, auf dem steht, dass er mir weisungsbefugt ist, das habe ich nie geschafft. Das habe ich zu keinem. Also, ich habe lange so gelebt, ich habe viele Ferienjobs und so weiter gemacht und viele Jobs, in vielen Jobs gearbeitet, um mein Studium zu finanzieren und so. Aber das war damals schon immer mein Aufreger. Also nicht die Menschen, die da dahinter stehen, sondern mein Aufreger war, dass der Mensch tatsächlich durch ein blödes Stück Papier das Recht hat, mir Ansagen zu machen.
Ja.
Nicht sinnvoll, sie einfach zu begründen, nicht mir zu begründen, warum er glaubt, dass es sinnvoll ist, dass ich mich so verhalte oder so verhalte, sondern einfach zu sagen, ich bin dein Chef, du bist.
Du hast zu machen, du hast genau, zu sein.
Du hast zu sein, weil ich es sage.
Ja, genau.
Also nicht, weil es draußen kalt ist, weil die Straße gefroren ist oder sonst irgendwelche sinnvolle Dinge, sondern weil ich es sage, Punkt. Damit habe ich große Schwierigkeiten.
Und dann hast du angefangen, neue Systeme aufzusetzen in Unternehmen, die diese formale Hierarchie hatten?
Dann habe ich angefangen, mich reinzuarbeiten in eine Betriebsökonomie. Also nicht die Volkswirtschaft, sondern die Betriebsökonomie, also das Klein-Klein. Mhm. Und mir die Frage zu stellen, was muss man eigentlich tun, wenn man diese formale Hierarchie vermeiden will? Mhm. Das habe ich aber damals natürlich nicht so präzise formulieren können. Also damals hieß es dann, keine Ahnung, wirklich selbststeuernde Prozesse, Beyond-Budgeting, agiles Arbeiten, so wie wir das ja auch jetzt heute immer noch kennen. Jetzt heißt es, glaube ich, New Work und die Zukunft der Arbeit und so weiter. All diese ganzen Buzzwords, Arbeit 4.0, all die ganzen Schlagwörter, das war für mich auch so. Und dann, aber irgendwann, vielleicht der Unterschied zwischen mir und vielen anderen, die im gleichen Gebiet unterwegs sind, war, ich war irgendwann sehr unzufrieden mit der Theorie. Also die Theorie gibt es schon lange. Die Theorien haben angefangen in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Okay. In den 70er Jahren wurden sie bestätigt. Wir haben wissenschaftliche Nachweise, dass das stimmt und so weiter und so fort. Ich habe mir aber immer gedacht, ja, aber wie sieht es denn real in einer Firma aus? Ja, also, wo ja Menschen vollkommen irrational unterwegs sind. Das hat ja nichts damit zu tun, was du wissenschaftlich nachweisen kannst, sondern was die Leute glauben. Mhm. Und wie sieht denn das jetzt in so einer ganz normalen Firma aus? Wo die Menschen das halt einfach auch nicht glauben, weil sie es auch nicht glauben können, weil sie auch kein Beispiel in ihrem ganzen Leben finden, wo das stimmen würde. Und was passiert eigentlich mit diesen Menschen in ihrem Arbeiten, wenn es jemanden gibt, der mutig genug ist, sie damit zu konfrontieren, dass es irgendwie total inkonsequent und so weiter ist? Und ich hatte natürlich dann, weil ich mich da engagiert habe, hat man irgendwann, ich glaube nicht, ob es zwangsweise so ist, aber es erhöht die Chance, dass man das Glück hat, jemanden zu treffen, der genauso verrückt ist wie man selber. Bei mir hieß der Stefan Heiler und ich habe den vor vor 8 oder 9 Jahren kennengelernt. Und dem ging es emotional so. Also ich bin so eher so verkopft vom Typ her. Und der war emotional irgendwie so, dass er, der ist Nachfolger, dem sein Vater hat eine Firma gegründet, mhm. und er hat in der Firma mitgearbeitet und in der Zwischenzeit hat er sich auch übernommen. Und der war immer unzufrieden mit diesem Gefühl. Ihm kam das immer komisch vor, andere Leute anweisen zu müssen. Also von der anderen Seite.
Seinen Namen auf dem Zettel zu lesen,
genau. Seinen Namen auf dem Zettel zu lesen.
Du stehst hier, du darfst.
Du darfst. Oder noch viel krasser teilweise, du musst.
Du musst, ja.
Also du musst jetzt den Leuten, du musst jetzt mal sagen, wo der Hase langläuft.
Gerade bei der Nachfolge, wo du ja noch den Alten im Hintergrund hast, der dann noch sagt, du musst, jetzt mach.
Ja, das hat er ja gar nicht. Also er hat
Aber es ist eben genau das.
Du bist verantwortlich für, also es ist auch typischer Mittelstand, du bist verantwortlich für all diese Familien, wir sorgen da und so weiter und so fort. Das ist auch das Selbstverständnis. Und dann musst du natürlich auch mal Ansagen machen. Und der hat sich eben mit diesen Ansagen und dem allem immer sehr unwohl gefühlt und hat nach Alternativen gesucht. Und wurde dann eben bei mir irgendwie fündig, aber vor 8 Jahren, so, vielleicht sogar schon vor, also 2008, 2009, da hat es natürlich angefangen anzubahnen, also der hat sich natürlich schon gedacht auch, was für ein schräger Vogel ist denn der Borg irgendwie, und was erzählt er mir denn da eigentlich alles? Und dann hat er sich so rangetastet, aber eher intuitiv emotional und hat aber gesagt, ja, das klingt alles total schräg, aber emotional fühle ich mich gut damit. Und 2014 waren wir im Prinzip an dem Punkt angekommen, wo er gesagt hat, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt. Und das war dann so, dass wir eben die ganze Belegschaft gefragt haben, damals hieß es dann noch Dezentralisierung.
Ja.
Und dass man sich dezentral organisiert und so weiter und dass man prozessübergreifende, funktionsübergreifende Teams generiert und so weiter und so fort. Und ich war Organisationsentwickler, also ich bin tatsächlich auch Organisationsentwickler, auch erfolgreich und so weiter gewesen über lange Jahre. Und habe natürlich gesagt, ja, Change-Prozesse in Firmen, das kriegen wir hin. Ja, ja.
Kann ich.
Genau, kann ich. Handwerklich auch und so.
Ja, hier ist noch ein Zertifikat.
Genau. Und dann fangen wir damit mal an. Und dann haben wir eben zur kompletten Belegschaft, haben wir eine Belegschaftsveranstaltung gemacht, eine Betriebsversammlung, wenn man so will, eine zweitägige. Und haben eben zur ganzen Belegschaft gefragt, gibt es jemanden, der mitmachen will? Wenn wir die Firma Heiler umbauen in so eine Firma, gibt es dann jemanden, der mitmachen will? Und damals haben dann genug Leute ja gesagt. Also es war tatsächlich nicht die Mehrheit, aber es hat doch ein paar Leute gegeben, die haben ja gesagt. Und dann haben wir gleich unsere erste Lektion gelernt. Warum sagen die Leute denn ja zu sowas? Also es gibt ein paar Leute, die haben ja gesagt, weil sie das wirklich wollten. Also weil sie es verstanden haben irgendwie und auch dahin wollten. Das war ihre Idee. Das war aber nur ein Teil dessen, der ja gesagt hat. Dann gab es Leute, die haben ja gesagt, weil sie gesagt haben, okay, das ist die neueste Idee vom Chef. Also wenn ich meine Karriere nicht vollkommen zerstören will, dann sage ich mal ja.
Ja, genau.
Ja? Die haben aus diesem Grund ja gesagt. Dann gab es welche, die haben ja gesagt, weil sie genau wissen wollten, um was es da geht, um dann später dagegen sein zu können, und zwar wirkungsvoll. Die haben auch dazu ja gesagt. Das war uns eigentlich alles egal. Wir haben einfach gesagt, ihr habt ja gesagt.
Ja,
wir,
ja,
jetzt. Wir steigen jetzt da ein. Tada! Und haben eben angefangen, an dieser Dezentralisierung zu arbeiten. Und zwar an der Dezentralisierung, die eben die Belegschaft für sich selber entwickelt. Mhm. Also die Aufgabenstellung war, das war unser Transformationsprozess, die Belegschaft entwickelt und entscheidet sich für eine neue Aufbauorganisationsstruktur, die dezentral zum Markt ausgerichtet ist. Also wir gehen weg von der bestehenden patriarchischen Formalhierarchie. Mhm. Und es war überhaupt nicht jetzt drin beschrieben, wie viel Hierarchie gibt es dann oder gibt es da nicht. Das war nicht Teil vom Paket, sondern Teil des Pakets war wirklich, wir schauen wieder mehr in den Markt raus, wir schauen mehr zum Kunden, wir orientieren uns stärker an der Resonanzfläche mit dem Markt und wir sorgen dafür, dass die Leute, die zum Markt rausschauen, kaufmännische Entscheidungen tatsächlich mit dem Kunden zusammentreffen können. Und dass die alle die Kompetenz haben und die Fähigkeit haben und das Recht haben, solche Entscheidungen zu treffen.
Wie viele Mitarbeiter waren das?
Das sind das schwankt immer so zwischen 65 und 75 Mitarbeiter, okay. So die Größenordnung. Also durchaus
ja.
Keine kleine Nummer, sondern so eine größere Nummer. Aber noch kein Konzern oder so. Und das haben wir eben dort angefangen. Und das haben wir jetzt erst in der Retrospektive haben wir das verstanden und waren sehr konsequent da drin. Konsequent in dem Sinne, dass wir immer, wenn wir praktisch wieder an die Grenze gekommen sind, wo die Leute gesagt haben, es geht nicht, es gibt es nicht, es gab es noch nie, dass wir immer gesagt haben, ja, wir suchen jetzt aber kein, also wir gehen jetzt nicht zurück, sondern kann ja sein, dass es noch nicht gibt, aber wir suchen jetzt eine Lösung da, wo wir sind und nicht da, wo wir herkommen, sondern wir suchen eine Lösung, die irgendwie nach vorne orientiert ist.
Also die Leute haben immer nach hinten geguckt?
Ja, am Anfang auf jeden Fall. Ja. Also später dann irgendwann nicht mehr. Es geschah dann irgendwann irgendwas. Und das war so, da waren wir eigentlich schon weitgehend mit der, nennen wir es mal, die Transformation, die war dann schon weitgehend abgeschlossen. Also die Leute hatten tatsächlich ihre neue Struktur entschieden. Sie haben sich dezentral organisiert. Sie haben sich funktionsübergreifend organisiert. Haben neue Teams gebildet. Sind umgezogen in der ganzen Firma und so weiter. Das haben wir alles zusammen mit der Belegschaft innerhalb von, ich würde sagen, vielleicht 18 bis 24 Monaten haben wir das alles hingekriegt. Ja. Haben auch verstanden, warum sie dann beteiligt sind da und warum das nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden. Haben irgendwann auch akzeptiert, dass es eigentlich auch für sie gut ist, wenn es so ist und dass sie viel mehr verstehen. Wir haben auf dem Weg dahin verstanden, man muss denen zeigen, wie die Firma dasteht, sonst können sie keine sinnvollen kaufmännischen Entscheidungen treffen und, und. Also da war viel, sind viel kleine Zwischenstufen. Und dann gab es irgendwann eben den Moment, wo irgendein Mitarbeiter beim Stefan im Büro stand und eben von ihm einen Urlaubszettel unterschrieben haben wollte, also eine Urlaubsbescheinigung. Und da hat der Stefan eben das sich angeschaut und das war dann so ein Brückentag, so weiß ich, 3. Oktober auf Wochenende. Und da hat er dann gesagt, du warst doch zu spät dran, ja? Jetzt willst du irgendwie vom Chef halt die Erlaubnis, da doch noch Urlaub nehmen zu können, dann muss irgendeiner von deinen Kollegen zurücktreten, ja? So in die Art. Da hat der andere gesagt, ja, so ist es, er war zu spät dran, ertappt und so. Und dann hat der Stefan ihn gefragt, verstehe ich alles, aber war, also kann ich nicht machen, machen wir nicht mehr und so weiter und so fort, du musst dich mit deinen Kollegen einigen. Ja. Aber warum kommst du zu mir? Und dann hat er gesagt, ja, du bist der letzte Mufti, du bist die letzte Führungskraft, die wir haben. Und haben Stefan und ich uns zusammengesetzt. Stefan hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, weißt du was? Sag ich, was? Wir hatten immer genug zu tun. Also wir haben nicht das Problem gehabt, dass die Firma uns keine Aufgaben gestellt hätte. Was ist jetzt schon wieder so? Und dann hat er gesagt, wir haben keine Führungskräfte mehr. Und ich, wie jetzt war es? Dann habe ich auch mal nachgedacht. Und dann war es eben so, dass irgendwie 7 Wochen vorher ist die letzte Führungskraft gegangen gewesen. Also hatte dann gekündigt, die letzte Führungskraft. Also wir haben Führungskräfte, die sich einfach umentwickelt haben, die keine Führungskräfte, keine disziplinarische Weisungsbefugnis mehr haben. Und wir haben eben, die letzte Führungskraft mit disziplinarischer Weisungsbefugnis, außer dem Stefan, der das per Gesetz hat als Geschäftsführer, war dann gegangen. Und sie war schon vor 7 Wochen gegangen. Und wir hatten es nicht mitgekriegt. Dann war erstmal die erste freudige Erkenntnis, der Laden läuft, obwohl keine disziplinarische Führungskraft da ist.
Ja.
Und seitdem haben wir eben diesen Punkt, wo wir sagen, oh, formale Hierarchie kann man überwinden und das ist nicht per se ökonomisch schädlich. Ja? Und dann hat eigentlich die Reise tatsächlich begonnen. Also wir hatten da praktisch eine Transformation. Okay. Die Transformation, von der wir anfänglich ausgegangen waren, die war an und für sich schon durch an dem Punkt.
Und dann ging es
los. Und dann ging es aber los, weil wir praktisch in einer Organisation waren, die keine formale Führung mehr hatte. Und wir jetzt natürlich dort sozusagen die Herausforderung angenommen haben, zu sagen, wir gehen aber nicht mehr zurück. Wir haben auch mit den Mitarbeitern geredet und haben die auch gefragt, wollt ihr wieder zurück, wollt ihr wieder Abteilungsleiter? Und dann haben alle gesagt, nein, alles, nur das nicht.
Ach, krass.
Und seitdem suchen wir nach Lösungen für so eine ganz normale, also das ist wenn man so will, das ist irgendwo angesiedelt zwischen Handwerk und Manufaktur und Industrie als Firma, die stellen so individuelle Innenraum-Glaslösungen her, also Glastüren, Glasduschabtrennungen, solche Sachen machen die, aber auf Maß halt, also direkt Maß angepasst an die Wohnung. Und haben halt so Monteure und so weiter und so fort. Und die haben alle gesagt, das wollen wir nicht. Und wir haben dann gesagt, okay, wie finden wir jetzt die Lösungen in diesem praktisch neuen, in dieser neuen Art der Firmenstruktur, ohne zurückzukommen auf diese formale Weisung? Wie kann uns denn das gelingen? Und haben dann, also das sind jetzt dann die letzten 2 Jahre, also die ersten 2 Jahre, würde ich sagen, war ein normaler Change zu einem dezentralisierten Firma. Die letzten 2 Jahre war eine sehr starke Beschäftigung damit, wie funktioniert eine Firma, wenn ich eines auf alle Fälle vermeide, formale Hierarchie. Also wenn ich, und wir vermeiden gar keine Hierarchie, also bei, das gibt's Mitarbeiter, die sagen halt mal gern an. Das Spannende bei denen ist aber, also inklusive Stefan, inklusive vielleicht sogar an verschiedenen Stellen mir, aber wir haben kein Druckmittel, außer Sinn und Verstand, außer Argumentation, außer Bewusstmachung, haben wir kein Druckmittel. Wir können zu keinem dieser Mitarbeiter, und keiner von denen kann das untereinander auch nicht zu jemand anderem sagen, du musst jetzt aber machen, weil ich das so sage, sondern die können nur sagen, du musst jetzt aber machen, weil, und da muss eine plausible Erklärung kommen.
Ja, genau.
Ja? Und die Frage ist natürlich, wie funktioniert jetzt das? Ja, also sinnvoll noch in der Firma, so dass du, also wir hatten Phasen, da haben die Mitarbeiter selber gesagt, ja, wir sind auf mehr Sitzungen als am Arbeiten. Ja, das geht nicht. Ja, wir hatten solche Phasen. Wir haben.
Aber das waren Phasen. Wie lange gingen die? So ein paar Wochen oder?
Oh, die gingen so ein paar Wochen.
Ja, ja.
Ja. Also es braucht immer so ein paar Wochen, bis du es dann erkennst und dann sagst eben. Wie können wir das denn lösen, ohne wieder zurückzufallen? Also wir gehen nicht zurück, aber
das ist auch Teil des Prozesses. Man muss durch diese Phasen gehen, um rückblickend
sein zu können. Das glaube ich nicht mehr. Also heute glaube ich, also nach Heiler, die nächste Firma muss das nicht mehr tun. Weil wir ja praktisch jedes Mal wir mussten immer ins Defizit kommen, um das Defizit beschreiben zu können und dann dafür einen Lösungsansatz zu entwickeln.
Aber muss nicht jede Firma in ein Defizit kommen?
Ich weiß es nicht, aber das Defizit, in das du ja kommst, ist, wenn du dich als Firma dazu entscheidest, die formale Hierarchie sein zu lassen, dann bist du automatisch in einem großen Defizit. Und in dieses Defizit muss dann jede Firma kommen. Ja. Aber das, was wir haben, ist jetzt, also bei Heiler war es so, wir kamen in das Defizit und hatten keine Antworten.
Okay, und jetzt habt ihr.
Seit Heiler können wir den Firmen zumindest sagen, wie jede Firma für sich selber zu Lösungen kommt. Also es gibt keine, es gibt keinen Königsweg für irgendeine Firma, also in einer gewissen Art und Weise.
Die Checkliste, alles easy.
Genau, das gibt das.
Heiler 2 Jahre, ihr 6 Monate.
Das ist sehr anspruchsvoll. Ja, also ich will noch nicht mal dazu Nein sagen, das hängt sehr stark von der Firma ab.
Ja, okay, aber diese Checkliste gibt es
nicht. Aber die Checkliste gibt es so nicht. Aber was es gibt, ist jetzt durch Heiler gibt es, wenn man so will, ein Framework, in dem man das Neue denken kann und zu neuen Lösungen kommt, die in der eigenen Firma wieder funktionieren werden. Das haben, also wir nennen das Denkwerkzeuge. Mhm. Das ist so aus der Systemtheorie, Gerhard Wohland angelehnt. Der nennt seine Sachen auch Denkwerkzeuge, weil Denkwerkzeuge ist praktisch das Einzige, was dir 5 Millionen Ergebnisse liefern kann, aber trotzdem mit demselben Vorgehensschema. Ja? Und da wir ja keine Ahnung, wie viele 100.000 Firmen in Deutschland haben.
Ja.
Also eins unserer Denkwerkzeuge heißt tatsächlich Firmen-DNA. Und jede Firma sollte natürlich ihre eigene DNA kennenlernen. Mhm. Und nicht die von Heiler. Das bringt der, also das bringt einen anderen
Mercedes. Was macht ihr jetzt? Ja, Innenfenster.
Genau, wir machen jetzt irgendwie Innenraumglas, irgendwie so, ja. Also gestern haben wir noch Autos gebaut, aber heute machen wir Innenraumglas.
Das ist die Zukunft.
das ist die Zukunft. Das nicht, das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist, die eigene DNA kennenzulernen, die eigene Firma reflektieren zu lernen, um dauerhaft eben auch in der eigenen Firma auf formale Führung verzichten zu können.
Gab es, also Führungskräfte, klar, da, es waren einige, die haben sich weiterentwickelt und einige mussten dann gehen oder sind freiwillig gegangen. Sind
freiwillig gegangen.
Genau, weil die gesagt haben, war ein Scheiß, früher konnte ich Befehl und Gehorsam, jetzt habe ich...
Nee, also es gibt zum Beispiel, es gab welche, die waren relativ jung, die haben gesagt, das ist voll doof in meinem Lebenslauf, ich brauche einen Lebenslauf, wo eben Karriere drinsteht und Karriere ist Weisungsbefugnis, deswegen kann ich hier nicht mehr weiterarbeiten.
Okay, also ganz pragmatisch auch.
Sehr pragmatisch, also die meisten sehr pragmatisch.
Okay,
es gab eine Führungskraft, die einfach eine ganz lange Historie als Führungskraft in der Firmengeschichte hatte. Und man trifft ja als Führungskraft nicht nur angenehme Entscheidungen. Und die hat gesagt, hey, wenn ich wieder auf Augenhöhe mit den Leuten bin, da gibt es auch wirklich Geschichten mit Recht, wo man mich jetzt nicht leiden muss und mir überhaupt nicht helfen muss. Das stört wahrscheinlich eher, als das ist. Und ich fühle mich da auch total unwohl, weil ich habe das ja gemacht, genau aus dieser Grundlage heraus.
Das ist auch geil, ja.
Ich werde natürlich vom System auch dazu genötigt, das zu tun, aber ich habe es trotzdem auf dieser Grundlage getan. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal eine gesunde Beziehung wird, so von mir und von Mitarbeitern.
Geil, dass Leute das so ehrlich sagen.
Und das war ein ziemlich lang, auch ein ziemlich schwerer Prozess, weil das waren wirklich Menschen, die sich intensiv mit der Firma identifiziert haben und die du auch ungern verlierst. Ja? Also wir, die kennen die Firma aus dem FF, die haben da emotionale
Wissen, Erfahrung,
genau.
Alles dabei.
Und das war, also Nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, sich so zu entscheiden. Aber Spaß machen tut es auf keiner Seite. Also das tut für die Firma keinen Spaß machen und für den Menschen auch nicht.
Wie war es mit Mitarbeitern? Gab es dort welche, die gesagt haben, oh, Verantwortung bloß nicht?
Natürlich. Ja. Also ich würde sagen sogar die Mehrheit.
Ja.
Weil Mitarbeiter das ja sofort verstehen. Also wir Menschen verstehen das ja, wenn uns jemand Verantwortung überträgt.
Ja.
Und im normalen System ist es nicht clever, Verantwortung einfach so anzunehmen. Also das, was viele behaupten, dass man Mitarbeitern Eigenverantwortung anbietet und dann sind die glücklich und dann funktioniert es auch, das ist habe ich noch nie bestätigen können. Kann ich in den letzten 18 Jahren, in denen ich in dem Umfeld unterwegs bin, nie bestätigen. Menschen sind klug, wenn sie sehr skeptisch darauf reagieren, dass man ihnen Eigenverantwortung überträgt.
Weil, wenn man Eigenverantwortung hat, Fehler macht, das System die Fehler bestraft?
Zum Beispiel.
Warum noch?
Weil man sich auf eine ganz andere Art und Weise in die Firma einbringt. Man kann nicht mehr, wenn man aus der Firma rausgeht, einfach den Laden Laden sein lassen und nicht mehr drüber nachdenken. Mhm. Also das funktioniert nicht. Weil üblicherweise Eigenverantwortung gegeben und genommen wird, wie es der Führungshierarchie gefällt. Mhm. Und man sich selber nicht darauf verlassen kann, dass wenn man eigenverantwortlich etwas beginnt, dass man A, am Resultat überhaupt noch beteiligt ist oder irgendwas damit zu tun hat, weil sich extrem viele Menschen in ihrem Leben mit Eigenverantwortung schon an unterschiedlichsten Stellen derart die Finger verbrannt haben, dass sie es lieber lassen.
Ja, okay.
Also ob das im Vereinsleben, in der Schule, während dem Studium oder sonst, also dann kriegt man dann im Studium gesagt, du organisierst dich selber und du studierst das und dann kriegt man 3 Tage später gesagt, du musst jetzt noch dein Wahlpflichtfach auswählen, weil sonst kriegst du dein Diplom nicht. Dann denkt man sich, ja, wo ist denn jetzt meine Gestaltungshoheit und so? Also unsere Erfahrungswelt spricht dagegen, damit vertrauensvoll umzugehen, das zu glauben. Mhm. Und eine ganz andere Geschichte, weil Eigenverantwortung bei uns oft in Eigennutzenoptimierung endet. Also sehr viele Menschen, die sagen, sie arbeiten eigenverantwortlich in der Firma, verantworten vor allem, dass es ihnen besser geht. Und das sehen auch viele andere, erleben es auch mit, es gibt auch Erzählungen eben von sehr fortschrittlichen Firmen, die ich jetzt nicht beim Namen nennen will, aber wo durchaus als Lichtbeispiele, als Lichtgestalten für New Work und so gelten. Und wenn man dann eben da mal mit Mitarbeitern in den Firmen wirklich redet, dann sagen die, ja, die 6, die gehören dazu, ich gehöre nicht dazu. Und die 6 machen halt Feierabend, wann sie wollen und die Arbeit, die liegen bleibt bei mir auf dem Schreibtisch liegen und irgendjemand muss sie aber machen. Und ich stehe halt zu der, ich mag die Firma, ich bin da jetzt schon 15 Jahre und es fällt mir echt schwer, die Arbeit einfach nicht liegen zu lassen, so damit die mal merken, dass die Arbeit liegen bleibt. Und das ist eine große Herausforderung hinzukriegen, dass die Menschen verstehen, dass Eigenverantwortung bedeutet, die Interessen der Firma stets zu berücksichtigen.
Glaubst du, dass dein Modell, was du gerade erklärt hast, der Case, dass der auch auf Konzerne ausweitbar ist?
Im Sinne einer Arbeitsstruktur ja. Mhm. Im Sinne, dass der Konzern sich als Struktur erhält, sehr schwer. Mhm. Also, man kann Konzerne auf 2 unterschiedlichen Ebenen betrachten. Das eine ist eben, dass man die formalen Strukturen der Konzerne versteht, die sehr fix sind, die ja für sich schon kleine Staaten bilden und so weiter. Und diese, wenn man es gesellschaftsmodelltechnisch vergleicht, dann sind wir hier in irgendwas unterwegs, vom Absolutismus bis zur Autokratie, aber nicht in der Demokratie. Also wir sind in sehr zentral oder formal hierarchisch dominierten Systemen einfach unterwegs. So, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich löse die formale Hierarchie auf, weil sie nicht notwendig ist, dann tue ich dort, wenn man so will, das Staatswesen auflösen. Mhm. Also bei einem Mittelständler, was ich würde mal sagen, bis 300, 500 Leute, ist es noch nicht das Staatswesen. Mhm. Da ist es noch wirklich eine Struktur, die dazu helfen soll, dass die Firma stabil ist. Aber in einem Konzern ist es viel mehr als das. Es ist eine Kultur.
Es ist
alles, wenn man so will. Also das bestimmende System. Und das bestimmende System funktioniert dadurch, dass dir praktisch deine Zustimmung kauft. Das ist was Konzerne, das gehört aber auch zum System. Also die bezahlen übertariflich und die bezahlen teuer und so weiter, weil die sich das kaufen. Ja? Und die kaufen sich aber keine Loyalität, aber sie kaufen sich stille Zustimmung und es funktioniert. Und Menschen machen ihre Kompromisse. Und also ich habe auch in Konzernen Projektmanagement gemacht. Ich kenne auch die Konzernwelt ein gutes Stück von innen. Und ich bin lauter guten Menschen begegnet. Also ich bin keinem irgendwie Schwein. Oder, also natürlich, so statistisch, so viel Schwein bin ich auch begegnet. Aber an und für sich bin ich den meisten Menschen, da sind total okay.
Ja,
natürlich. Und ich mag die sehr und so weiter. Und wenn man aber mit denen mal die Chance wahrnimmt, zu versuchen, in den Kern zu kommen, dann, das dürfen die natürlich nie öffentlich sagen, aber insgeheim sagen die, hey Kollege, ich verdiene hier keine Ahnung wie viel 1000 Euro jeden Monat, ich habe im Prinzip eine 3,5-Tage-Woche, ich habe hier das beste Leben. Okay, ich muss mir halt alle 3 Wochen muss ich mich gängeln lassen, muss mir von irgendeinem Vollidioten sagen lassen, was ich zu machen habe und wie es zu gehen hat, aber damit komme ich klar. Also für das Geld und die ganzen anderen Annehmlichkeiten ziehe ich das durch. Ja? Und die ziehen es halt durch. Das ist jetzt nicht so, dass die sich ihren Lebenssinn erfüllt sehen da drin. Aber die haben definitiv genügend Wohlstand, um ganz viel in ihrer Freizeit zu kompensieren. Ja. Und wenn jetzt ich da ankommen würde, dann würde ich das ja, also ich stelle das ja alles in Frage auf allen Seiten.
Ja.
Das ist, das finde ich schwer vorstellbar. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz, und das weiß ich auch, gibt es in Konzernen, das nenne ich dann so, immer wieder Inseln der Glückseligkeit. Also ja. Es gibt in jedem Konzern, ja. Und das ist das, was Konzerne auch gerne benutzen, die sagen zu mir, ja, aber da und da und da arbeiten wir genauso, wie du sagst. Und das stimmt auch sogar.
Ja.
Dann haben die irgendwie eine Tochtergesellschaft oder Spin-off oder ein Projektbereich oder sonst irgendwas. Und da arbeiten die wirklich nahezu genauso, wie ich das sage. Oder dann machen die Labors für neue Arbeit und Agilität und was weiß ich, 2020 sind die Gehälter bei Daimler auch transparent oder sonst irgendwas. Und dann machen die das in verschiedenen Bereichen und dann machen die vielleicht sogar mehr, als ich jemals erreichen werde. Es findet aber in diesem Kosmos, in dieser Bubble findet das statt und es ist nicht ehrlich, sondern am Ende des Tages ist es eine Riesenschweinerei.
Und die größte Schweinerei finde ich, dass man mittlerweile das als Image verkauft und etwas eben gesagt, man fragt die Mitarbeiter, also, ja, die 6 da schon, wir hier nicht. Und dann kommen neue Menschen dahin mit diesem neuen Bild. So geht Arbeit hier bei diesem Arbeitgeber. Dann kommt man rein. Wenn man Glück hat, ist man die 7. Person. Wenn man Pech hat, ist man einer von den 2000 anderen. Die Wahrscheinlichkeit kann man sich ausrechnen. Ich glaube, wir haben noch ganz viel Arbeit vor uns. Aber es geht.
Und das ist das Faszinierende. Also das Faszinierende ist, dass ich wirklich mit Heiler zusammen erleben durfte, dass es A, einen Geschäftsführer gibt, der in die Konsequenz gegangen ist. Der natürlich viel von seinem Berater gefordert hat in der Zeit, in der eine Konsequenz gegangen ist. Aber dass es auch B, Menschen gibt, die darin zufrieden sind. Im Sinne von, also wenn man zu Heiler geht und man mit denen redet, dann wird man feststellen, die sind auch sehr unzufrieden mit ihrer Firma und da läuft auch jeden Tag irgendwas schief und dann klappt was nicht und klar. Aber man kann ihnen diese Lackmustestfrage stellen. Sollen wir zurück? Sollen wir wieder Abteilungsleiter einstellen oder Bereichsleiter oder irgendwas? Und dann sagen alle, nee. Alles, aber das nicht. Das machen wir nicht mehr. Und das ist so, dass nichtsdestotrotz gibt es wie in jeder Firma, da hat viele Probleme und es gibt Stress und was weiß ich. Das ist alles ganz normal. So wie in jeder anderen Firma auch. Aber die Menschen sagen halt, nee, wenn wir gestalten wollen, dann können wir, und das hat tatsächlich Konsequenz, also kein praktisches Beispiel. Es gab mit einer ganzen Lieferantenbranche gab es Qualitätsprobleme, wo die ganze Branche Probleme hatte, die Qualität, die Firma Heiler braucht, zu liefern. Und dann gab es halt Riesenärger in der Firma, weil halt die Leute, die montieren müssen und so weiter, gesagt haben, das ist alles, also vieles ist hier Schrott. Also vieles, ich muss viele Montagen abbrechen, das kann ja nicht, also die wissen halt, was die Firma verdient und so, das kann nicht ökonomisch sein, das kann nicht wirtschaftlich sinnvoll sein, dass ich so viele Montagen abbrechen muss und das liegt halt an diesen Produkten. Und dann hat man versucht, andere Lieferanten zu finden und bei allen Lieferanten war es im Prinzip das gleiche Qualitätsproblem. Dann hat man festgestellt, dass auf Lieferantenseite der Qualitätsanspruch schlicht und einfach über die komplette Branche, also komplette Markt, ist der Qualitätsanspruch geringer als der von Heiler. Und dann haben eben die Mitarbeiter gesagt, naja, wenn wir sozusagen, also wenn wir eine ganze Branche kannst du nicht dazu zwingen, ihre Qualitätsstandards zu ändern. Wenn wir das nicht können, dann müssen wir praktisch die Qualität in-house erhöhen. Und dann haben sie angefangen, den Wareneingang sich anzuschauen, wie können wir den Wareneingang so generieren, dass wir unsere schlecht gelieferte Ware auf ein absolutes Minimum reduzieren. Und jetzt bauen die seit Wochen verschiedene Experimente. Da könnte man jetzt Scrum und Design Thinking, ja, die bauen jetzt ihre Artefakte und so. Und die bauen jetzt halt Prototypen und die basteln die wirklich aus Karton und so weiter, bauen die jetzt eben Prototypen von Sachen, die sie dann maßstabsgerecht in ihrer Werkstatt und so oder beim Wareneingang im Produktionsbereich hin und her schieben und gucken, wie das aussehen würde und ob sie dann das hinkriegen, was sie hinkriegen wollen in der Zeit, die sie dafür zur Verfügung haben. Ja. Und da bist du natürlich, der Geschäftsführer ist da auch, Feuer und Flamme und so, aber im Prinzip kommt das geht mit den Mitarbeitern, das geht halt alles zusammen. Und weil alle verstanden haben, die Firma kann sich's wirklich wirtschaftlich sehr viel besser leisten, diese Fehler auszumerzen, bevor sie zur Montage kommen. Ja, ja. Aber sie kann nichts an dem Fehler in Anführungsstrichen erstmal ändern, sondern sie muss den Fehler selber in der eigenen Organisation filtern. Und jetzt suchen die halt organisationale Lösungen dafür. Wir suchen die halt als Belegschaft. Und viel größer kann es nicht mehr werden. Also das ist Wahnsinn, weil dann haben Menschen auch Spaß an, also Spaß werden die nie sagen, aber dann erfüllt sie das
Problem. Ja, genau.
Und sie sind, weil sie die Lösung mit erarbeiten, ja. Und die Lösung setzen sie um.
Und sie verstehen sie haben die in den Händen gehabt.
Und ich glaube, dass diese Lösung allein deswegen funktionieren wird. Sie wird funktionieren.